der Digital Insurance Podcast. Seit 2020 die Nummer 1 für Strategie und Innovation in der Versicherungswirtschaft. Und ich bin Jonas Pieler. Als Entscheidungsträger in der Versicherungsbranche hast du mit Personalengpässen und zyklischen Rückständen zu kämpfen. Scali Insurance Operations stellt seit 20 Jahren Experten für alle Versicherungssparten zur Verfügung. Schnell verfügbar und flexibel skalierbar. Jetzt ein Angebot einholen unter www.scali.insure. Today ist die Vertriebs-AI für die Versicherungsbranche. Today dokumentiert deine Beratung, coacht dich und spart dir 5 Stunden Zeit pro Woche. Besuche jetzt www.usetoday.io und teste mit dem Code Jonas Today 2 Monate kostenfrei. Das ist der Digital Insurance Podcast. Ich bin Jonas Pieler und als Managementberater liebe ich Business Innovation und die Herausforderungen der digitalen Transformation. Heute hörst du hier, wie Digitalprofis auf den digitalen Wandel in der Versicherungswirtschaft blicken. Viel Spaß! Heute sitze ich hier mit Thorsten Pech, er ist Client Solutions Manager Insurance bei Meta und wir sprechen über Consumer Trends, die Facebook oder eben Meta in der Versicherungswirtschaft sieht. Bevor wir starten, Thorsten, erklär mal nochmal, vielleicht nochmal kurz, was du machst und dann, was zum Henker dieses Meta-Zeug da soll.
Hi Jonas, schön, dass ich hier bin. Genau, einige haben sicherlich auch in den Nachrichten mitgekriegt, wir haben uns umbenannt. Facebook ist jetzt Meta sozusagen. Was ist der Hintergrund? Ich glaube, der Hintergrund sind eigentlich zwei Aspekte. Zum einen zeigt es, glaube ich, auch unsere Vision, die wir wirklich haben. Also dahin, wo sich das Internet entwickeln wird, in einen Raum, der mehr ist als das, was man heute unter virtueller Realität versteht. Also ein Metaversum zu schaffen, in dem man verschiedene Experiences gleichzeitig hat, in dem Virtual Reality, Augmented Reality vernetzt sind, in dem ich Einkäufe tätigen kann, in dem, also ein Internet 2.0 würde man wahrscheinlich sagen, sozusagen, oder 3.0, wenn man vielleicht Social Media als 2.0 sieht, zu schaffen. Das, glaube ich, erstmal, das zeigt die Vision auf. Was hilft es oder was ist mein schöner Nebeneffekt, den ich davon habe? Facebook ist jetzt ja schon mehr als nur Facebook. Wir haben Instagram ganz, ganz vorne natürlich zu nennen, WhatsApp ein Riesenthema, Workplace, Oculus und all diese Themen, wenn ich jetzt bei meinem Kunden war, war natürlich immer, wenn ich als Facebook aufgetreten bin, dachten alle immer nur an Facebook. Und das ist natürlich gerade, wenn man jetzt überlegt, wie auch Instagram insbesondere in der Nutzung in Deutschland in die Höhe geschossen ist. Das ist nicht mehr der kleine Bruder von Facebook, sondern es ist einfach ein eigenes, riesengroßes Universum mit Nutzerzahlen, die absolut auf einer Höhe mit den 32 Millionen deutschen Nutzern auf Facebook sind. Von daher ist es, glaube ich, genau der richtige Schritt. Natürlich vergleichbar mit anderen großen Tech-Playern, die das ja vor uns auch schon gemacht haben. Also jetzt da ein neues Gewand drüber zu tun.
Das heißt, du bist jetzt Client Solutions Manager Insurance. Was ist das und was machst du bei den Versicherern?
Genau, meine Aufgabe ist, wie du schon sagst, ich arbeite hauptsächlich mit großen deutschen Versicherungsunternehmen zusammen oder auch Insurtechs. Meine Aufgabe ist dann natürlich, das Brot- und Buttergeschäft ist natürlich Unterstützung bei Vertriebs- und Marketingkampagnen. Also die Kunden dazu bewegen, dass sie zum Beispiel eine Marketingkampagne uns nicht an Likes und Shares mehr bewerten, sondern eigentlich an am besten eine Brandlift-Studie mitlaufen lassen und wirklich den Markenimpact, also vielleicht den Uplift in Top-of-Mind-Awareness, das sozusagen wirklich zu messen und zu beweisen oder sich anzuschauen, wie ist denn meine Zielgruppe mit Erreichung im Verhältnis zum TV gewesen, mit der GfK zusammenzuarbeiten oder bei Vertriebskampagnen zu unterstützen, um entsprechend zu helfen, das Attributionsmodell vielleicht zu hinterfragen, was zurzeit genutzt wird, die Kampagnen besser zu optimieren, Empfehlungen zu geben. Also das ist so das Brot- und Buttergeschäft auf Facebook und Instagram. Aber es gibt auch noch ganz, ganz viele Seitenthemen, wie zum Beispiel mit den Sparkassen, da habe ich noch mehr im Bereich Banking auch gearbeitet, haben wir zum Beispiel eine Integration ins Kernbankensystem von WhatsApp umgesetzt. Das heißt, einigen Sparkassen in Deutschland kann man eine WhatsApp schreiben und dann kriegt man vielleicht seinen Kontoauszug entsprechend direkt zugeschickt.
Wunderbar. Und wenn wir uns jetzt, weshalb wir hier sind, die Consumer-Trends
in der Versicherungswirtschaft anschauen. Es hat sich ja in den letzten 24 Monaten extrem viel geändert. Was seht ihr dort bei Facebook, Meta, und welche Learnings muss man jetzt für die Zukunft daraus ziehen? Aber fangen wir erstmal an. Was habt ihr gesehen? Was hat sich geändert?
Ich glaube, da werde ich nicht der Erste sein, der das hier wahrscheinlich erzählt, aber es ist der offensichtlichste Punkt. Corona und die Pandemie hat den digitalen Wandel um Faktor 10 beschleunigt. Das ist ein Brandbeschleuniger für das, was sowieso langfristig passiert wäre. Wir merken das jeden Tag in den Videokonferenzen, die wir wahrscheinlich alle haben. Das ist was, das war früher eher die Ausnahme. Mittlerweile auch ich in meiner täglichen Arbeit, auch mit C-Leveln, ist es so, dass man die auf einmal in eine Videokonferenz reinkriegt. Früher war das nicht der Fall. Wir merken das zu Hause, dass auf einmal es normal ist, die Oma über eine Videokonferenz anzurufen. Das haben wir tatsächlich in unseren Daten und in unseren Videoplattformen, die wir auch haben, Messenger und WhatsApp, haben wir das tatsächlich in unseren Daten auch gesehen, wie in den Ländern, die Anfang letzten Jahres den Lockdowns zum Beispiel vollzogen haben, dass direkt Messaging-Behavior und Video sozusagen hochgingen. Also, dass man direkt gesehen hat, wie sozusagen die Nutzung an Videocontent auf der einen Seite, aber auch an Videocalls massiv hochgingen.
Also bei WhatsApp zum Beispiel. Bei WhatsApp, also kannst du ja logischerweise chatten, kannst du Videocalls machen. Facebook Messenger, gibt es das noch? Wahrscheinlich, oder?
Das gibt es ganz massiv, ja. Das ist so ein deutsches Phänomen, dass das ein bisschen ignoriert wird. Wenn man internationaler schaut, hat es mehr Nutzer als WhatsApp. Es ist ganz unterschiedlich. In Frankreich zum Beispiel ist ein totales Messenger-Land. Also in Frankreich haben wir mehr Nutzer, die Messenger nutzen. In Deutschland ist es andersrum. In Deutschland ist, wir veröffentlichen ja keine Zahlen, aber eine sehr hohe WhatsApp-Nutzung auf jeden Fall gegeben.
Okay, und dann habt ihr dort gesehen, dass dort dann zum Beispiel einfach die Leute mehr gechattet haben und auch eher mal einen Videocall gemacht haben?
Definitiv, ja.
Und wenn wir jetzt das auf Marketing übertragen, was heißt das jetzt im Marketing? Also wenn ich jetzt draußen meine Produkte verkaufen möchte, habe ich bisher über Vermittler, über Makler gemacht. Jetzt durch Corona haben natürlich die ganzen Direct-to-Consumer-Geschäfte, die ganzen Online-Vermittler, Online-Vermittler auch, aber auch die Online-Brands haben natürlich einen Vorteil gehabt und einen riesen Boost bekommen. Ich nehme mal an, das habt ihr auch parallel bei euch gesehen, sind dann auch die Ad-Spends hochgegangen oder wie lief das ab?
Ich habe es ganz massiv gesehen bei tatsächlich Vertretern. Also Versicherungsvertreter, die haben tatsächlich als Erste reagiert und haben massiv unsere Plattform genutzt, um weiter mit ihren Kunden in Kontakt zu sein. Die Brands, also die großen Marken, waren natürlich erstmal in so einer Schockstarre im ersten Lockdown, weil sie erstmal gucken mussten, passt mein Messaging noch, passt meine Kreation noch, die ich vielleicht gebaut habe. Und das ist dann sozusagen erstmal ein bisschen ruhiger oder musste erstmal neu strukturiert werden. Aber die Vertreter haben sofort angefangen, Facebook zu nutzen und Instagram auch, um sozusagen mit ihren Leuten in Kontakt zu bleiben.
Wie haben Sie das gemacht? Also haben Sie denn jetzt allen, denen Sie ein Telefonbuch hatten, eine WhatsApp geschrieben, ey, wolltest du mal reden, Smiley? Oder was haben die gemacht?
Ganz unterschiedlich. Jeder Vertreter ist ja auch eine Einzelperson.
Da
ist
jetzt aber noch, haben die Werbung geschaltet? Oder?
Auch Werbung, aber auch organisch natürlich. Auch als Vertreter hat man immer noch relativ viel organische Reichweite. Man hat Facebook genutzt, um einen Livestream zu machen, um zu erzählen, dass man weiter für sie da ist. Es gab Messaging rund um bestimmte Themen, die jetzt, was ist denn, wenn ich bestimmte Berufsausfälle durch Corona habe? Also bestimmte Produkte wurden von denen mehr beworben oder weniger. Teilweise organisch, teilweise paid. Das ist jetzt auch paid hat man gesehen bei uns, dass es da mehr Aktivität war. Aber ich fand es einfach beeindruckend, wie schnell die das adaptiert haben und eigentlich unsere Netze genommen haben, um sozusagen für ihre Kunden auch da zu sein. Auch gerade Messenger-Dienste wie WhatsApp natürlich auch viel für Customer-Care-Themen. Also die Meetings, die dann halt entsprechend anders abgehauen.
Und wahrscheinlich, aber waren das Vermittler und Makler durch die Bank weg oder waren das eher größere Organisationen? Weil ich hätte es gesagt, hat das ja quasi der Einzelne, der Ein-Mann-Makler sozusagen, hat der das Know-how und die Reichweite und das Geld, um jetzt Facebook-Werbung zu machen? Oder ist es eher der große Maklervertrieb gewesen, der Strukturiervertrieb oder sowas? Weißt du das?
Also die Maklernetze haben natürlich alle auch Support von ihren Headquarters gekriegt, klar. Aber auch ganz einzelne Versicherungsmakler waren natürlich aktiv. Und wir sind ja ein Unternehmen, wo, sag ich mal, Groß- und Kleinwerbung schaltet. Ganz im Gegenteil, es ist sogar tatsächlich so, dass ganz viele unserer Werbetreibenden Kleinst- und Kleinunternehmen tatsächlich auch sind. Also es sind nicht nur die Big Player, die man kennt, die sozusagen Werbung schalten, sondern es sind tatsächlich auch viele kleine Unternehmen.
Du hast gerade angefangen, über die großen Brands zu sprechen. Mach da gerne weiter. Also im Grunde die Frage ist, wie hat es sich verändert und was haben die jetzt neu gemacht durch Corona und all sowas auf Facebook?
Ich vielleicht nur noch, ich würde gerne noch einmal beim Thema Konsumertrends
yeah.
weil ich glaube, ein wichtiger zweiter Treiber im Bereich Konsumertrends, und das merkt vielleicht der eine oder andere hier im Publikum auch selber, ist aus meiner Sicht, dass mittlerweile Produkte des alltäglichen Bedarfs auf einmal online bestellt und versendet werden. Und das ist etwas, was wir vor Corona auf jeden Fall nicht gesehen haben oder nicht in dem Ausmaße gesehen haben. Und das ist etwas, was sich massiv beschleunigt hat. Was heißt das auch für Versicherer aus meiner Sicht? Und dann leite ich über zu dem, was du gerade gefragt hast. Die Kunden sind es jetzt noch mehr als vorher gewohnt, eine Experience zu haben, wie sie bei Amazon, bei Gorilla und bei vielleicht in Zalando herkennen. Also eine super smoothe Consumer Experience. Sie sind gewohnt, alles online zu kriegen, alles online zu bestellen. Und das in einer super, super guten Usability. Und ich glaube, das verschärft nochmal diesen Konflikt, der da vorher vielleicht auch teilweise schon war. Wie ist sozusagen die User Experience bei vielen, ich will jetzt niemanden zu nahe treten, aber bei immer noch einigen Versicherern. Also kann meine Experience, die ich dem Kunden biete, egal ob im Neugeschäft oder im Bestandskundenmanagement oder im Claims-Management, kann die da wirklich mithalten? Fühlt sich das ähnlich an? Weil das ist natürlich eine Experience, die Nutzer nicht ohne weiteres wieder aufgeben werden.
Und dein Eindruck, höre ich daraus, ist, dass da viele nicht mithalten können? Oder was ist deine Erkenntnis, dein Eindruck?
Mein Eindruck ist, dass da immer noch viel zu tun ist, so würde ich sagen.
Sehr gut formuliert. Aber was ist da konkret zu tun? Ich meine, jetzt könnte man ewig über Multichannel und all sowas reden. Ich müssen jetzt, glaube ich, nicht vertiefen. Wir wollten ja über Consumer-Trends reden. Aber ist das zusammengefasst, das Ding, worum es geht? Einfach quasi Multichannel-Vertrieb über Online und Offline? Oder wo muss da was gemacht werden in der Online-Perspektive?
Das ist sicherlich ein Punkt. Also da, sage ich mal, die verschiedenen Kanäle richtig zu verstehen, auch Cross-Device-Effekte richtig zu verstehen, ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Aber jetzt erstmal aus User-Sicht wahrscheinlich noch nicht mal der wichtigste. Aus User-Sicht geht es eigentlich darum, Abschlussstrecken optimal zu optimieren, dass man auch wirklich auf dem Mobiltelefon in der Lage ist, das Versicherungsprodukt schnell und einfach abzuschließen, dass es auch am besten Fall sogar Spaß macht. Ich rate nur allen, sich Abschlussstrecken vielleicht von Lemonade zum Beispiel anzuschauen, also von den großen Insurtechs, die es ja gibt, und da wirklich zu gucken, wie kann ich sozusagen so einen Abschluss schnell und einfach auch durchführen lassen.
Abschließend zu den Consumer-Trends. Das heißt, du hast, was haben wir gesagt? Die Leute sind jetzt Video unterwegs und mehr Chat und im Grunde die Online-Abschluss-E-Commerce-Experience. Das sind die zwei Sachen, die jetzt noch mehr in den Fokus gerückt sind als vorher, richtig?
Genau, unter anderem. Es hat sich natürlich eine ganze. Wir haben auch einen Report dazu rausgegeben, den Consumer Trends Report 2021. Der ist jetzt sozusagen von im letzten Jahr rausgekommen. Es kommt jetzt demnächst wahrscheinlich der neue raus. Da gibt es ganz viele interessante Sachen, die wir auch sehen. Worüber unterhalten sich die Leute bei uns auf der Plattform? Ein Beispiel ist da, dass natürlich das Thema Wohnmobil extrem geboomt hat letztes Jahr.
Wegen Reisen, weil du nicht...
Beim Thema Reisen, ja. Genau, weil die Leute einfach nicht ins Ausland reisen wollten, keinen Flug buchen wollten, hat aber auf der anderen Seite das Thema Deutschlandreisen natürlich massiv zugenommen, hat sich verdoppelt bei uns in den Gesprächen. Das Thema Fahrradfahren ist massiv gestiegen. Das Thema E-Bikes auch, das ist zum einen, glaube ich, technologisch bedingt, weil die jetzt reif genug sind, zum anderen aber natürlich auch durch Corona nochmal getrieben. Das hat natürlich aber auch, all solche Insights haben natürlich auch viel, sag ich mal, Implikationen auf Insurance. Muss man vielleicht tatsächlich nochmal überlegen, ist das Thema E-Bike-Versicherung was man vielleicht in den Fokus stellen möchte? Also all sowas ist sozusagen, sind so kleine Mikrotrends, die wir dann sozusagen nochmal haben. Wem es interessiert, wir können das ja vielleicht in den Link zur Sendung mit reinstellen.
Genau, packen wir in die Shownotes. Jetzt lass uns mal drüber sprechen, was es jetzt bedeutet, diese zwei größten Trends, die wir jetzt identifiziert haben, mehr Video, mehr E-Commerce Experience, wenn wir jetzt fürs Marketing bei einem Versicherer verantwortlich wären. Und wir müssen gleich mal überlegen, wir müssen ja trennen zwischen Direktversicherern und Maklerversicherern oder mit Vermittlern dann, also mit direkt online meine ich. Was müssten wir jetzt machen und woran erkennen wir, dass wir gut aufgestellt sind? Vielleicht fangen wir mit den einfachsten, den Direktversicherern an. Hast du ein Gefühl, wie gut die aufgestellt sind, was diesen neuen Anspruch angeht und was müssen die besser machen? Oder?
Ich habe natürlich ein Gefühl, muss man ganz ehrlich sagen, wir sind so ein bisschen, was digitales Marketing betrifft, dieses Jahr ein Wendepunkt. Wir haben massiv viel Regulatorik, die reinkommt.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel GDPR hatten wir die Jahre davor. Wir haben aber auch jetzt zum Beispiel die Änderung, die Apple mit reingebracht hat.
Ja, vielleicht kurz erklärt, was es ist, dass quasi jetzt alle iPhone-Nutzer sehen da, hier willst du jetzt meine ganzen Daten freigeben oder was ist? Erklär das nochmal kurz.
Genau, Apple hat mit iOS 14.5 eine Änderung reingemacht, dass sie im Prinzip alle App-basierten Systeme fragen müssen, ob und in welchem Rahmen sie Third-Party-Tracking machen dürfen. Das führt dazu, dass im Prinzip die Cookie-Landschaft, wie wir sie in den letzten 5 Jahren hatten, so nicht mehr fürs Digital-Marketing funktioniert.
Weil ihr nicht mehr wisst, oder weshalb nicht?
Nicht nur wir, sondern es betrifft
oder alle.
Alle, genau. Das heißt, wir haben nicht mehr sozusagen die, wir sehen nicht mehr, wir haben nicht mehr die Sichtbarkeit an die Performance-Werte, wie wir sie vorher hatten. Und das führt dazu, dass die Algorithmen nicht mehr so optimal optimieren können. Und das führt einfach dazu, dass das Digital-Marketing, wie es vorher cookie-basiert funktioniert hat, funktioniert jetzt halt nicht mehr. Und jetzt müssen sich die Digital-Versicherer überlegen oder auf neue Technologien umstellen.
Die da wären?
Server-to-Server-Integration gibt es von
Google. Oder im Grunde die gleichen Daten im Hintergrund von einem Server zum anderen geschickt werden. Also quasi von dem, der die Website ausliefert, zu dem, der das Tracking macht.
Im Prinzip schon, aber kontrollierter. Ich kann dort sehr viel besser steuern, was möchte ich senden. Also kann besser das Consent-Management machen. Das hat viele Vorteile auch für den Werbetreibenden, dass ich besser steuern kann eigentlich, welche Daten sozusagen auch geteilt werden.
Das heißt, die Direktversicherer müssen technologisch aufrüsten in der Art und Weise, wie sie Daten jetzt erfassen und weiterverwerten.
Genau. Zum einen das. Zum anderen natürlich sehe ich immer noch eine große Abhängigkeit von einigen anderen Playern, insbesondere im Search-Bereich oder im Vergleichsportalen. Ich glaube, da hat zum Beispiel gerade beim Bereich Vergleichsportalen hat die Hook24, glaube ich, gut aufgezeigt, dass das nicht unbedingt notwendig ist, um Erfolge zu haben.
Ja.
Das ist jetzt nicht von mir, das hat Herr Schulreier selber gesagt. Also ich glaube, das ist, glaube ich, so der zweite Bereich, wo Direktversicherer sicherlich dran arbeiten müssen. Den dritten Bereich.
Aber okay, lass mal kurz einfragen. Das heißt, eigentlich ist dann die Theorie zu sagen, man braucht jetzt den Elephant in the Room, Check24 nicht, sondern man kann es auch selbst machen, wenn man es nur richtig macht. Das ist doch denn die Kernaussage gewesen, oder?
Das hast du jetzt so wiedergegeben.
Ja, ja, ich habe das zusammengefasst.
Man braucht natürlich Vergleichsportale, ganz klar. Mhm. Aber man muss natürlich gucken, ob man, ich sehe schon einige Marken, die, glaube ich, sich da zu stark binden, das würde ich vielleicht schon sagen.
Ja, und was ich auch glaube, ist, dass man zu viel, nicht Komplexität, aber zu viel der eigenen Verantwortung oder der eigenen Vertriebsaktivität dort outsourced. Also im Grunde nach dem Motto, ist es halt bequem, jemandem das zu geben, aber ich glaube, wir sind ja gerade bei den Direktversicherern, ist es online zu verkaufen, ist eine Kernkompetenz in dem Fall eines Direktversicherers. Weil, was machst du, wenn nicht das so ungefähr? Und das sollte man schon in-house haben. Und das dann quasi jedes Mal neu einzukaufen, was ja auch nicht nachhaltig ist, kann man überarbeiten. Du nickst, sagst mir nicht, dass es stimmt, aber ist alles okay. Aber okay, lass uns dann über die anderen reden. Makler und Vermittlerversicherer. Wie relevant ist denn für die das Online-Marketing und was müssen die machen oder wie sollten die damit umgehen?
Also vielleicht nur zur Klarstellung, ich arbeite nicht unbedingt mit Einzelmaklern, sondern ich bin natürlich mit den großen Gruppen dann eher,
Ich meine auch Maklerversicherer, sorry.
Ja, genau. Ich glaube, da ist es, oft fehlt es mir noch an einem Mobile-First-Ansatz in der Strategie, als auch in den Abschluss- oder in den Lead-Strecken in dem Fall und oft an der Kreation und Konzeption der Marketingkampagnen. Da muss sicherlich nachgebessert werden, also dass die wirklich Mobile-First gedacht werden, dass nicht der 16:9 TV-Spot nochmal vielleicht auf 20 Sekunden runtergekürzt wird, damit er einigermaßen bei uns in die Auction passt, sondern dass wirklich Kampagnen fürs Mobiltelefon, für Instagram, für auch die Mitbewerber von mir aus gerne, also für Snap und TikTok, Facebook, entsprechend auch wirklich konzipiert und gebaut werden, weil es eine große Zielgruppe gibt, die eben gerade nicht mehr über TV zu erreichen ist. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, wenn ich den klassischen TV-Advertisern das mit an die Hand geben darf. Kampagnen müssen heutzutage von vornherein fürs Mobiltelefon gedacht und konzipiert werden. Man kann sie dann gut auf das große TV-Gerät adaptieren, aber andersrum ist immer schwieriger. Das wäre, glaube ich, so das Erste, was ich da in dem Bereich...
Aber wie adaptiere ich jetzt so eine TV-Kampagne für, was ist es dann, Instagram zum Beispiel? Oder adaptiere ich sie nicht? Oder vielmehr, wie mache ich es dann richtig? Das ist eigentlich
genau, ich adaptiere sie im besten Fall nicht, sondern ich entwerfe sie so, dass sie auf den neuen sozialen Medien funktionieren und adaptiere sie dann aufs TV. Das funktioniert meistens deutlich besser.
Aber wie sieht dann so eine Kampagne für Instagram zum Beispiel aus? Das heißt, oder wie sieht denn eine Social Media First Werbekampagne aus?
Zum einen ist sie deutlich schneller. Also ich glaube, die Menschen, das sehen wir an unseren eigenen Daten, die Menschen sind in der Lage, auf unserer Mobile-Version von Facebook Daten schneller zu realisieren und schneller zu verarbeiten, als sie es tatsächlich auf der Facebook-Desktop-Version sind.
Was? Moment,
wir sehen das
Nutzer.
Das heißt, die gleichen
ich
Nutzer
verstehe die Anzeige schneller auf meinem Mobile als auf dem Desktop?
Das ist genau die Aussage. Also generell sind Menschen in der Lage, der Fokus auf das Mobiltelefon ist so immens, dass die Leute in der Lage sind, ganz schnell Botschaften auf dem Handy zu verarbeiten, weil der Fokus so doll auf diesem Gerät ist. Das ist ganz deswegen sehr, sehr spannendes
nicht,
Thema.
Deswegen soll man auch nicht laufen und texten.
Exakt, und auch nicht Autofahren und texten.
Okay, verstanden.
Das ist aber auch einer der Gründe, warum Werbung auf dem Mobiltelefon viel, viel schneller sein sollte. Zusätzlich sollte sie im besten Fall ohne Ton funktionieren. Die meisten Nutzer haben nicht die ganze Zeit ihren Ton an. Mhm. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, Messages ohne Ton rüberzukriegen. Ton kann dann verstärkend wirken.
Untertitel oder was?
Und Text, Overlays, einfach ein Storytelling, was ohne vielleicht zum Beispiel poetische Musik auch immer noch funktioniert. Das sind so Mechaniken, die man machen kann. Dann, ich hatte eben 16:9 angesprochen. Man sollte sich davon verabschieden, dass auf Facebook und Instagram, und wahrscheinlich gilt das für TikTok genauso, die Leute ihr Telefon für die Werbung von Versicherern drehen. Das werden sie nicht tun. Die Leute halten ihr Telefon
Richtig, das wollte ich gerade sagen.
Vertikal und werden das auch nicht 99% der Fällen für die Werbung von Versicherungs- oder auch von irgendwelchen anderen Advertisern, werden sie es nicht drehen. Und deswegen muss die Werbung am besten auch sozusagen vertikal gedacht werden, also Stories-Formaten entsprechend gerecht werden. Genau, das sind so ein paar, sag ich mal, technische Themen, die jetzt in der reinen Kreation sozusagen wichtig sind.
Wenn wir über Video reden, rein, weil es mich gerade interessiert, eher Branding-Kampagne per Video oder auch Conversion-Abschlusskampagnen für Video?
Sowohl als auch. Also für Branding sehe ich es natürlich auf jeden Fall. Conversion-Kampagne, wir haben tatsächlich gemerkt, dass Conversion-Kampagnen besser funktionieren, wenn sie einen Mix enthalten. Also das Static, also statische Bilder, Links oder Carousel-Ads, wie sie bei uns so schön heißen, zusammen mit Video-Inventar in einer Kampagne oft bessere Performance-Ergebnisse tatsächlich bringt.
Weil dann der gleiche Nutzer einmal ein Video bekommt und dann später das Karussell mit dem gleichen Informationen?
Nicht unbedingt. Vielleicht der gleiche Nutzer, vielleicht aber halt auch, gibt es bestimmte Nutzer, die halt eher sozusagen beim Video stehen bleiben. Es gibt andere Nutzer, die sozusagen eher auf die statischen Inventar, also es gibt durchaus auch verschiedene Benutzungssituationen. Du magst in der Situation sein, wo du gerade Zeit und Lust hast, dir ein Video anzuschauen, und du magst in der Situation sein, wo du es eben gerade nicht bist. Also das hängt ja auch noch mit dazu. Deswegen ein klares Ja auch für Video bei Performance-Kampagnen.
Vielleicht zum Abschluss, weil wir uns dem Ende nähern, wieder den Bogen zurück zu Meta. Wie sieht denn in dieser Meta-Welt, ich weiß nicht, wie man das überhaupt beschreiben kann, wie sieht denn dort dann diese Werbung aus? Oder was kommt als nächstes bei Meta an Werbenformaten oder Themen oder worauf muss man sich jetzt schon einstellen, was man im Kopf haben muss, woran man denken muss, vielleicht in einem Jahr, in zwei Jahren? Hast du da ein Gefühl für, was da als nächstes kommt?
Ja, ich glaube, worauf wir uns einstellen sollten, ist, dass das ganze Thema AR und VR deutlich mehr an gesellschaftsfähiger wird.
Ernsthaft?
Also, dass es aus der Nische rausgeht.
So kleine Dinos jetzt hier auf der Bühne rumrennen lassen mit meinem Handy, das wird gesellschaftsfähig?
Ich weiß jetzt nicht genau, welchen Dino du im Kopf hast, aber eventuell, ja. Also nein, aber jetzt Spaß beiseite. Ich glaube, das sehen wir auch jetzt schon. Also auch jetzt schon ist es so, dass die Nutzerschaft deren, die zum Beispiel AR-Filter nutzen, steigt massiv. Deren, die aber auch volle VR-Devices haben, ist massiv gestiegen in den letzten Jahren.
Aber wo nutzen die diese Augmented Reality-Filter? Das heißt, also diese VR-Devices, also quasi diese Oculus-Gaming-Geschichten, habe ich verstanden, kannst du quasi cool in dieser virtuellen Welt rumrennen. Sofern du nicht gegen deinen Küchentisch läufst. Aber was ist jetzt hier mit Augmented Reality? Was nutzen die da? Hast du ein Gefühl? Weißt du das?
Ganz unterschiedlich. Es ist natürlich ein Gamification-Ansatz natürlich drin. Also dass natürlich Nutzer sozusagen ihre Story damit oder ihre Reels damit sozusagen aufarbeiten, sich Facebook.
Ihre was aufarbeiten?
Reels.
Reels.
Reels ist ein neues Format, was wir sozusagen rausgebracht haben.
Okay.
Also zurück zu...
Ja, aber was ist das? Was ist Reels? Ich weiß es nicht, ehrlich nicht.
Alles gut. Ist auch ein Shortform-Video-Format, ganz ähnlich zu Stories, aber noch mehr sozusagen eine Videokomponente drin, dass man schnelle Videos macht, die sozusagen auch mit Filtern angereicht werden, mit...
Verstanden. Okay, und da kann man auch Augmented Reality rein filtern sozusagen.
Genau, da sehen wir eine super starke Nutzung zum Beispiel. Wir haben aber auch Finance Cases im AR-Bereich gesehen. Ich weiß nicht, ob jemand die Kampagne von Number 26 zum internationalen Frauentag gesehen habe. Wir können gerne wir können gerne den Link zu dem Instagram-Filter dort auch mit in die Shownotes packen. Da kann jeder mal ausprobieren. Das bespricht ein Problem, dass nur 5% auf der Geldscheine mit Frauen bedruckt ist.
Okay.
Und man kann jetzt einen 10- oder 5-Euro-Schein nehmen, den mit seinem Instagram-Filter einscannen und dann sozusagen macht daraus sozusagen, wird das ersetzt, das Bild.
Ah, okay, faszinierend. Das ist
eine super, super gute Kampagne, kreativ zu richtigen Zeitpunkt, hat einen Social Impact gehabt. Also ganz, ganz guter Beispiel, wie auch sowas dann ins Marketing letztendlich reinfließt.
Und das ist dann aber eine Branding-Kampagne gewesen, oder war es eine?
Es war eine Branding-Kampagne Awareness. Von Number 26, genau.
Okay, faszinierend. Dann herzlichen Dank für das Gespräch, hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
Mir auch, schönen Dank.
Das war der Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und hinterlasse uns eine Bewertung in deiner Podcast-App. Vielen Dank, dein Jonas.